Oldigur Verlag, Bücher extra für Sie geschrieben. Gabriele Ketterl, Venetian Vampires, Kinder der Dunkelheit, Teil 1. Seit weit über 2000 Jahren leben die Kinder der Dunkelheit unerkannt unter den Menschen. Einst aus dem Persischen Reich kommend, zerstreuten sie sich über die ganze Erde. Doch ihre Existenz muss verborgen bleiben, denn seit vielen hundert Jahren kennt die Menschenwelt sie nur noch unter einem Namen: Vampire. Eine uralte Prophezeiung ihres Volkes besagt, dass in Zeiten der Bedrohung die Sechshüter geboren werden, um das Geheimnis der Kinder der Dunkelheit zu bewahren. In Venedig, der magischen Lagunenstadt, wartet der Älteste, Raffaele della Porta, seit langer Zeit ungeduldig auf das Erscheinen des legendären sechsten Hüters. Die Trilogie Venetian Vampires erzählt eine fesselnde Geschichte jenseits dessen, was wir zu wissen glauben. Zum Inhalt: Sabine reist ins winterliche Venedig, um zu vergessen. Vor allem die schmerzhaften Blessuren auf ihrem Körper und ihrer Seele, die ihr eifersüchtiger Ex-Freund ihr zugefügt hat. In der magischen Stadt, in der aus jeder Ecke die Stimmen der Vergangenheit wispern, kann sie wieder frei atmen. Dort begegnet sie dem dunklen, geheimnisvollen Luca, der ihr bereits an ihrem ersten gemeinsamen Abend auf seine Art das Leben rettet. Doch Luca hütet ein faszinierendes und doch bedrohliches Geheimnis. Sabine wird in einen Strudel aus unfassbaren Geschehnissen verstrickt, aus dem sie sich nicht befreien kann und will. Viel zu schnell verfällt sie Lukas Reizen. Granada, 1496. Kapitel 3. Mohammed, wie schön, euch zu sehen! Donna Sonja kam strahlend und mit weit ausgebreiteten Armen auf ihn zu. Mohammed wusste, dass er die zu erwartende überschwängliche Umarmung rechtzeitig abwenden musste, wollte er nicht wieder den Unwillen aller männlichen Anwesenden auf sich ziehen. Also griff er mit einer eleganten fließenden Bewegung nach der rechten Hand der edlen Dame und deutete einen Handkuss an. »Donna Sonja, schön wie immer, ihr seid der strahlendste Stern dieser Nacht.« Die Gastgeberin schmolz vor seinen Augen dahin. »Mohammed, ihr seid solch ein Schmeichler, aber ich bitte euch, macht weiter. Ich sauge eure Komplimente auf und verschließe sie in meinem Herzen für die trockenere Zeit in meinem Heim.« Ein Seitenhieb auf ihren sicherlich langweiligen, doch gutmütigen Gatten, der solche verbalen Fehlgriffe seiner Frau meist mit einem Lächeln überspielte. Fröhlich plaudernd führte ihn seine Gastgeberin durch die Räumlichkeiten auf die große Terrasse hinaus, wobei er ununterbrochen Bekannte und Freunde begrüßte. Das Gesicht jedoch, das er am meisten zu sehen wünschte, konnte er zu seiner großen Enttäuschung nicht entdecken. Nur widerwillig ließ seine Gastgeberin ihn schließlich aus ihren Fängen und wandte sich auch ihren anderen Gästen zu, um sich nicht allzu offensichtlich nur Mohammed zu widmen. Endlich hatte er die Muße, sich ein Glas Wein zu holen und sich unter die anderen Gäste zu mischen. Ihm fiel auf, dass es außer ihm und Salman, dem Besitzer der großen Pferdezucht, offenbar nur Christen waren, die Donna Sonja eingeladen hatte. Das überraschte ihn sehr, denn bis zum heutigen Tage waren die Festgäste von Donna Sonja stets eine gute Mischung aus Christen und hochrangigen Moslems der Gesellschaft Granadas gewesen. So gern er es getan hätte, das konnte nicht einmal er ignorieren, trotz seines ansonsten so unbeschwerten Gemütes. Während er grübelnd an einer Wand lehnte, ließ er den Blick über die Gäste schweifen. Zwar hatten ihn alle herzlich und freundlich begrüßt, doch so sehr er auch versuchte, es zu verdrängen, so wie heute war noch keine der Einladungen gewesen. Nur ab und zu kam jemand auf ihn zu und sprach ihn an. Die Unterhaltungen waren kurz und oberflächlich, fast so, als fürchtete man, ein Thema anzusprechen, das unangenehm werden könnte. Er war tief in Gedanken versunken, als hinter ihm die Stimme erklang, auf die er so sehr gehofft hatte. »Guten Abend, schön euch zu sehen, Mohammed. Seid ihr ganz allein hier?« Mohammed wandte sich der Sprecherin zu. Anna lächelte ihn so erfreut und herzlich an, dass er alle negativen Gedanken sofort beiseite schob.
»Jetzt nicht mehr, Anna. Ich hatte gehofft, dass ihr auch hier seid. Ich musste euch sehen.«
Fast unmerklich hob Anna den Finger an die Lippen, so als bedeute sie ihm zu schweigen. Sofort schwieg er und blickte Anna fragend an. Die sprach an seiner Statt nun fröhlich weiter. »Begleitet ihr mich? Ich habe heute Abend noch nichts gegessen. Ich möchte mir etwas von den Köstlichkeiten holen, die Donna Sonja vorbereitet hat.«
»Natürlich komme ich mit euch. Wenn ihr mir sagt, wonach euch der Sinn steht, so bringe ich es euch gern.«
»Nein, vielen Dank. Ich muss sehen, was es gibt. Lasst uns gehen und dann nach einem ruhigen Plätzchen suchen, um zu essen.« Ohne weiter auf Anna einzugehen, folgte Mohammed ihr, half ihr dabei, einige Speisen auf ihren Teller zu legen und trug ihr diesen dann zu einer Bank, etwas abseits vom Trubel. Hier schien es Anna zu gefallen, denn sie nickte zustimmend und ließ sich auf dem Bänkchen nieder. Dort rutschte sie etwas beiseite und bot ihm den Platz neben sich an. Mohammed saß nun so, dass er den Anwesenden, die etwas weiter entfernt seitlich von ihnen standen, den Rücken kehrte. Das schien Anna auch so geplant zu haben. Ihr Blick war seltsam unruhig, doch nachdem sie ihn eine Weile suchend über die Gäste hatte schweifen lassen, wandte sie sich ihrem Gegenüber etwas weniger angespannt zu.
»Mohammed, du musst vorsichtiger sein, bitte, das ist wichtig. Sieh dich einmal unauffällig um, was siehst du?«
Mohammed tat, wie ihm geheißen, bevor er leise antwortete:
»Christen, abgesehen davon sehe ich die schönste Frau der Welt.«
Anna seufzte nur. »Ach, bleib ernst, bitte, lenk nicht ab, mir ist nicht nach Scherzen.« Dennoch lachte sie laut, als habe Mohammed ihr etwas sehr Lustiges erzählt, doch ihre Augen blieben ernst. Als sie gleich darauf weitersprach, war ihm sofort klar, warum. »Meine Eltern haben mir gestern Abend eröffnet, dass sich ihre Pläne in Sachen meiner Vermählung gefestigt hätten. Mohammed, ich soll Don Ricardo heiraten. Mein Vater hat ihm bereits seine Zustimmung erteilt.«
»Nein, das kann er nicht tun.«
Alle Vorsicht vergessend, hatte Mohammed so laut gesprochen, dass sich einige der Gäste zu ihnen umdrehten. Anna reagierte sofort.
»Doch, wenn ich es euch sage, er wird das Pferd verkaufen. Ich hatte nicht einmal die Chance, ein Gebot abzugeben,« rief sie laut.
Wie sehr Mohammed Anna in diesem Augenblick für ihre kluge Reaktion bewunderte, vermochte er nicht auszudrücken. Er ging auf ihr Spiel ein, und wenig später wandten die Neugierigen sich einer nach dem anderen wieder ab.
»Aber Anna, ihr müsst doch zumindest eure Meinung zu dem Verkauf äußern dürfen. Das ist doch auch eure Entscheidung.«
Anna winkte lächelnd ab und schlug ihm spielerisch mit dem Fächer auf den Arm.
»Ach, Mohammed, mein Lieber, was redet ihr da? Wenn Männer sich über ein Geschäft einig sind, ist es schwer für eine Frau, sich auch nur Gehör zu verschaffen. Folglich konnte ich in diesen Handel nicht mehr eingreifen.«
Mohammed verstand sehr wohl. Annas Eltern hatten ihre Entscheidung getroffen.
der wohlhabende Adelige mit seinen ausgedehnten Besitztümern und seinem großen Vermögen war für Annas Vater sicherlich ein erstrebenswerter Schwiegersohn. Leise fuhr Mohammed fort.
Anna, du musst mit uns kommen. Wir werden Andalusien verlassen. Anna, ich liebe dich. Wir werden alle Vorkehrungen treffen und dann folgen wir meinen Eltern nach Marokko. Solange du hier bist, bleibe ich auch.
Anna schüttelte den Kopf. Wieder etwas lauter erklärte sie. »Ach nein, lieber Freund, der Handel kann nicht rückgängig gemacht werden. Ich kann mir auch so rasch kein neues Tier auswählen. Solch eine Entscheidung will wohl überlegt sein.« Mohammed konnte sich gerade noch zurückhalten. Fast hätte er nach Annas Hand gegriffen.
»Herzogin, bitte lasst mich wissen, wenn ihr eure Wahl getroffen habt. Ich werde euch unterstützen, wo ich kann.« Glaubt mir, das nächste Mal wird das Geschäft gut für euch ausgehen und euren Wünschen wird entsprochen werden.
Wer hat den Wünschen der schönsten Dame Andalusiens nicht entsprochen? Nennt mir Namen, Herzogin, und ich werde ihn auf der Stelle herausfordern.
Don Ricardos Stimme war so, wie der ganze Mann stets auf Mohammed wirkte, klebrig, süß und auch noch doppelzüngig. Es gab wenige Menschen, die Mohammed wirklich verabscheute. Don Ricardo war mit Sicherheit einer davon, und das nicht nur, weil er gerade, offensichtlich war er dabei ihren Eltern bereits erfolgreich gewesen, um die Frau warb, die Mohammed selbst von ganzem Herzen liebte. Ihm war bewusst, Anna würde sich niemals gegen ihre Eltern stellen. Sie würde das tun, was man von einer Tochter aus gutem Hause erwartete, auch wenn das bedeutete, dass sie auf ihre eigentliche Liebe verzichten musste. Mohammed gab sich redlich Mühe, seine Gefühle zu verbergen, als er sich zu Don Ricardo umdrehte.
»Don Ricardo, man hat Herzogin Anna einen Wunsch versagt. Sie hatte ein Auge auf ein wundervolles Reitpferd geworfen, doch als sie sich darum bemühte, musste sie feststellen, dass der Handel mit einem anderen bereits perfekt war.«
Don Ricardo befand es nicht für nötig, Mohammed direkt zu antworten. Stattdessen wandte er sich sofort an Anna.
»Aber liebe Anna, ihr könnt doch nun wahrlich jedes Tier aus meinem Stall haben. Seht euch um, sobald es euch beliebt, und ihr habt die freie Wahl.«
Don Ricardo tätschelte tröstend Annas Schulter, was bei Mohammed fast schon Brechreiz auslöste. Der Spanier zwirbelte nachlässig seinen wohlgestutzten Schnurrbart.
»Wisst ihr, Anna, Gedanken über unerfüllte Wünsche werden bald der Vergangenheit angehören. Dies darf ich euch versichern.«
Mohammed sah, wie schwer es Anna fiel, möglichst ungerührt zu antworten. »Danke, Don Ricardo, eure Großzügigkeit ist wahrlich überwältigend. Ich weiß euer Angebot wirklich zu schätzen.« Der Don entschuldigte sich kurz, um für sich und Anna etwas Wein zu holen, nachdem sie ihn darum gebeten hatte. »Mohammed, ich fürchte, du bist hier auf feindlichem Terrain. Don Ricardo ist skrupellos und sicherlich nicht dumm. Er ahnt meine Gefühle für dich, auch wenn es mir fast das Herz bricht. Ich möchte, dass du gehst.« Mohammed rückte ein wenig näher an Anna heran.
»Ich gehe, jedoch nur, wenn du mir versprichst, dass du mir morgen eine Nachricht zukommen lässt, wie du dich entschieden hast. Wähle eine Zofe, der du absolut vertraust. Mir scheint, dass wir besser äußerst vorsichtig sein sollten.«
Anna nickte ungeduldig. »Ja, ich verspreche es, aber nun geh, bitte.« Mohammed erhob sich und verabschiedete sich laut und deutlich von Anna.
»Herzogin Anna, mit euch vergeht die Zeit immer wie im Fluge. Ich darf mich verabschieden, morgen warten wichtige Geschäfte auf mich. Wichtige Entscheidungen sind zu treffen, dazu bedarf es eines wachen Verstandes.«
Er verbeugte sich vor Anna, hauchte einen Kuss auf ihre Hand und machte sich dann auf die Suche nach Donna Sonja, um ihr für die Einladung zu danken und sich auch von ihr zu verabschieden. Als Mohammed den großen Saal betrat und auf die Donna zusteuerte, löste sich hinter ihm Don Ricardo aus dem Schatten eines Mauervorsprungs. Sein Lächeln entbehrte jeder Herzlichkeit. Mohammed jagte seinen geliebten Schimmel durch die Nacht, als wären ihm Höllenhunde auf den Fersen. Die Posten, die Fatih aufgestellt hatte, erkannten den Sohn ihres Herrn und ließen ihn ungehindert passieren. Annas offenbare Furcht hatte sich auf ihn übertragen. Noch nie hatte sie Angst gezeigt, noch nie hatte sie so verunsichert gewirkt, und nun das. Die Ankündigung der bevorstehenden Verlobung mit dem Don, ihre Warnung, dass er nicht sicher sei, und die Tatsache, dass sie ihn weggeschickt hatte, auch wenn es zu seinem eigenen Wohl war. Ohne Anna aber war ihm sein Wohl egal, vollkommen egal. Aufgewühlt und verstört, versorgte er noch sein Pferd und ging dann sofort auf sein Zimmer. Wie so oft, wenn er nachdenken musste, setzte er sich auf die Brüstung seines Balkons und blickte zum nachtschwarzen Himmel empor. Leider wartete er vergeblich auf eine Eingebung von oben. Also musste er selbst eine Lösung finden, und zwar eine, die weder Anna noch seine Familie in Gefahr bringen würde. Die Frage war nur, welche? Als der dunkle Schatten sich in das herrschaftliche Anwesen schlich, hatten die Hähne schon gekräht. Der Eindringling öffnete lautlos die schwere Pforte und schritt, ohne irgendein Geräusch zu verursachen, durch die große Halle. Unterhalb der geschwungenen Freitreppe zu den oberen Räumen stand ein herrlicher, kunstvoll geschnitzter Tisch aus Zedernholz, auf dem mehrere Flaschen mit edlen Weinen und anderen köstlichen Tropfen standen. Er öffnete eine der Flaschen, goss sich ein Glas voll goldbrauner Flüssigkeit ein und schnupperte genießerisch daran. »Köstlich! Ein gar edler Tropfen, ich denke, den habe ich mir redlich verdient.« Ein leises Geräusch ließ ihn herumschnellen.
»Ihr könnt von Glück sagen, dass ihr noch einen Kopf habt, mit dem ihr genießen könnt.«
Er blickte in den Lauf eines Gewehres, schien allerdings in keinster Weise irgendwie beeindruckt von der riesigen Waffe.
»Ich bitte euch, Don Ricardo, ihr solltet den Überbringer guter Nachrichten etwas freundlicher empfangen.«
Don Ricardo ließ die Waffe mit einem leisen Lachen sinken.
»Es kommt ein wenig auf die Tageszeit an, zu der mir diese Botschaften überbracht werden. Ihr wisst, dass ich Überraschungen nicht besonders zu schätzen weiß.«
Der Fremde zog sich mit einer langsamen Bewegung die Kapuze vom Kopf und streifte seinen Umhang ab.
»Für das, was ich euch heute bringe, werdet ihr, sollte ich das fordern, bereit sein, meine Füße zu küssen.«
Don Ricardo zog bei dieser Ankündigung nur spöttisch die Augenbrauen hoch.
»Ihr kennt mich wohl noch nicht recht, Don Alonso, oder wäre euch die Bezeichnung Eminenz lieber?«
Der so Angesprochene zuckte merklich zusammen.
»Wie ihr wohl wisst, Don Ricardo, heiligt der Zweck die Mittel, doch sollten wir ein wenig an Vorsicht walten lassen. Daher darf ich auch weiterhin darum bitten, der einfache Don sein zu dürfen, der euch zu Diensten war.«
Er griff hinter sich zwischen die Falten seines Umhanges und förderte eine Schriftrolle zutage, an der ein deutlich sichtbares rotes Siegel prangte. Die Augen Don Ricardos wurden nun doch ein wenig größer, und seine Gesichtszüge büßten etwas von der gewohnten Kontenance ein.
»Ihr wollt sagen, ihr hättet es tatsächlich bewerkstelligen können? Es ist euch gelungen, das Dokument zu bekommen?«
Don Alonso lachte bitter auf.
»Es war so leicht. Noch vor wenigen Jahren hätten mich die Majestäten wohl ausgelacht. Heute, in Zeiten, in denen sie so dringend ihre Schatzkammern wieder füllen müssen und in denen dank des blühenden Landes enormer Reichtum winkt, sehen sie nur noch das Gold und die neuen Güter am Horizont. Alte Freundschaften, alte Verbindungen, all das gehört der Vergangenheit an. Das Blatt hat sich gewendet. Meine Schilderung, dass alles verlassen sei, hat das Ihrige dazu getan. Nun lasst eurerseits Taten folgen. Wollt ihr eure Hand auf den Besitz legen, so müsst ihr nunmehr handeln, und zwar rasch.«
Don Ricardo schritt unruhig durch die Halle. Seine Augen wanderten immer wieder zu der Schriftrolle, die ihm wie die Verheißung der ewigen Glückseligkeit erschien. Er hatte so lange darauf hingearbeitet. Er war geduldig gewesen. Hätte er den falschen Zeitpunkt gewählt, wäre möglicherweise alles verloren gewesen. Doch jetzt hatte sich alles auf das Wunderbarste ergeben. Seine Wünsche standen vor ihrer Erfüllung. All seine Wünsche. Aber Don Alonso hatte recht. Er würde zügig reagieren müssen. Niemand durfte Verdacht schöpfen. Je schneller er handelte, desto besser. Er trat an den Tisch und griff nach der Schriftrolle. Andächtig strich er über das wächserne Siegel der königlichen Hoheiten Ferdinand und Isabella. Es war dieses Siegel, das seine langen Bemühungen nun mit Erfolg krönen würde. Jetzt stand ihm nichts mehr im Wege, bis auf den einen. Kapitel 12. Venedig, Dezember 2010. Nebelschleier durchzogen sanft die Luft über dem Weg, der vom Bahnhof zum Bootsanleger führte. Die Steine waren alt, sehr alt, ungleichmäßig verteilt und nun durch die Feuchtigkeit auch noch glitschig. Sabine ging vorsichtig und langsam, die Augen auf den Boden gerichtet, um nur ja nicht auszurutschen. Ihr kleiner Trolley holperte hinter ihr über das Pflaster, und der Geruch von Schiffsdiesel veranlasste sie dazu, den Blick zu heben. Sie hatte den Pier erreicht, von dem das Schiff zur Piazza San Marco ablegen sollte. Der Wind am Hafen war frisch, doch nicht so eisig wie in Deutschland, und sie war froh, dass der Winter hier jenseits der Alpen milder war. Noch mehr beißende Kälte hätte sie derzeit nicht gebrauchen können. Sie schien Glück zu haben. Kaum hatte sie ihr Ticket erstanden, näherte sich bereits die große Fähre und legte mit dem üblichen Getöse lautstark an. Sabine stieg kurz darauf ein, und es gelang ihr sogar, den freundlichen Gruß eines Matrosen zu erwidern. Im Innern kuschelte sie sich in einen Eckplatz, wischte die angelaufene Scheibe des Schiffsfensters etwas frei und erhaschte einen Blick nach draußen. Venedig! Sabine dachte an den Vorabend zurück. Mitten in der Nacht war sie in München in den Zug nach Venedig gestiegen. Weg! Sie wollte nur möglichst weit weg von allem und Abstand gewinnen. Die Fahrt hatte dann länger gedauert als gedacht, denn die Berge in Österreich waren tief verschneit und mehrmals musste der Zugführer die Fahrt verlangsamen. Sabine war darüber nicht böse gewesen. Im Gegenteil. Hauptsache, sie brachte genug Strecke zwischen sich und die Ereignisse der letzten Wochen. Sie hatte sich kurzfristig und ohne lange zu überlegen für Venedig entschieden. Hier durfte sie schon so viele glückliche Stunden verleben, und diese magische Stadt hatte sie von der ersten Sekunde an in ihren Bann gezogen. Das Flair dieser märchenhaften Umgebung würde ihr vielleicht helfen, so hoffte sie zumindest, das Erlebte zu verarbeiten. Als die Fähre in San Marco anlegte, fühlte es sich schon ein wenig an, wie nach Hause zu kommen. Sie beeilte sich, ihre wenigen Habseligkeiten zusammenzuraffen und auszusteigen. Venedig selbst war in hellgrauen Dunst gehüllt. Die untergehende Sonne färbte den Nebel hier und da zart rosa, und aus dieser einzigartigen Mischung ragten vor ihr die Türme der uralten Stadt in den Winterhimmel. Es sah so schön aus, dass es fast schon wieder kitschig wirkte. Nur wenige Touristen waren mit ihr heute hier angekommen. Im Winter gehörte Venedig wieder fast den Venezianern. Sabine knotete den Gürtel ihres Mantels zu und machte sich auf den Weg zur Pension Martin. Signora Martin, die Eigentümerin und gute Seele des Hauses, hatte sich gefreut zu hören, dass sie kam. Die Frau war einfach ein Schatz, und Sabine kannte sie schon seit der Schulzeit. Damals, als sie vom Campingplatz in Resolo aus mit Freunden den ersten Ausflug nach Venedig unternommen hatte und sich rettungslos in die Stadt verliebte, um sich dann ebenso rettungslos darin zu verlaufen, hatte Signora Martin ihr und ihrer Freundin Hilfe angeboten und sie nach einer heißen Schokolade in einem Café eigenhändig wieder auf die Fähre zurück nach Resolo verfrachtet. Das war vor über 12 Jahren gewesen. Seither war der Kontakt zu Signora Martin nie mehr abgerissen. Als Sabine an der kleinen bezaubernden Pension ankam, die direkt an einem schmalen Kanal lag, wartete die Signora schon auf sie. Die alte Dame stellte keine Fragen, aber ihr trauriger Blick, als sie die noch immer nicht ganz verheilte Narbe auf Sabines Stirn erblickte, sprach Bände. Sabine musste ihr einfach erzählen, was geschehen war. Es sprudelte fast schon aus ihr heraus, als hätte ihr Unterbewusstsein nur darauf gewartet, endlich ein wenig innere Spannung loszuwerden. Ja, er hatte sie geschlagen, der Mann, dem sie vertraut und an den sie geglaubt hatte. So viele von ihren Freunden hatten sie immer und immer wieder vor seinem Jähzorn und seiner unkontrollierten Eifersucht gewarnt. Aber wenn man verliebt war, was ja zu Anfang zutraf, wollte man so etwas nicht hören. Man wollte stattdessen an die rosa Wolken glauben, auf denen man schwebte. Zu Beginn hatte sie sich noch geschmeichelt gefühlt, wenn er auf jeden Blick von anderen Männern ärgerlich reagierte. Bald aber wurde seine Eifersucht zu einer immer stärkeren Belastung für ihre Beziehung. Es begann damit, dass sie ihre Freunde nicht mehr besuchen und endete damit, dass sie nicht mehr ohne ihn aus dem Haus gehen durfte. Schleichend war ihre Liebe zu Angst geworden. Und dann kam jener Abend vor wenigen Wochen, als sie sich spontan zu dem verhängnisvollen Kinobesuch entschlossen hatte. Sie hatte ja noch versucht, ihn zu erreichen und ihm dann eine SMS geschickt, weil er nicht an sein Handy gegangen war. Wieder zu Hause angekommen, war er über sie hergefallen, aus dem Nichts, ohne wirklichen Grund. Er hatte sie immer wieder geschlagen, ins Gesicht, an den Kopf, auf den Oberkörper. Blut war ihr aus der Nase geschossen, sie hatte versucht, ihn abzuwehren und zur Vernunft zu bringen. Dann hatte er sie an der Schläfe getroffen und ihr war schwarz vor Augen geworden. Lange lag sie im Krankenhaus. Eine schwere Gehirnerschütterung, eine Platzwunde am Hinterkopf, ein angebrochenes Nasenbein, zahllose Prellungen im Gesicht und am Körper waren das Ergebnis seiner Attacke gewesen. Er hatte sich danach wohl tausendmal entschuldigt, doch sie konnte und wollte nicht mehr. Ein Mann, der eine Frau schlägt, war kein Mann, schon gar keiner für sie. So viel war ihr klar geworden. In die Verzweiflung hatte sich allmählich Wut gemischt und sie hatte ihre letzte Kraft aufgebraucht, um diese Beziehung endlich zu beenden. Die Signora hatte schweigend und immer wieder den Kopf schüttelnd zugehört. Mit einem freundlichen Lächeln, einem liebevollen Streicheln über Sabines Wange und den Worten »Sie wissen, ich bin da, wenn Sie mich brauchen«, drückte sie, ohne einen weiteren Kommentar abzugeben, Sabine den riesigen alten Schlüssel in die Hand. Sabine genoss es, die kleine knarzende Holztreppe hochzulaufen, vorbei an den vergilbten Bildern von Signora Martins Familie, alle liebevoll in goldene Rahmen gepackt. Wenige Minuten später stand sie in ihrem kleinen, aber hübschen Zimmer am offenen Fenster. Der Winterwind spielte in ihren langen blonden Haaren und sie sah zu, wie die Dunkelheit sich langsam wie eine schützende Decke über Venedig senkte. Schon jetzt, nach so kurzer Zeit, wusste sie, dass ihre Entscheidung richtig gewesen war. Sie konnte zum ersten Mal seit langer Zeit wieder frei atmen. Zu Hause hatten die Erinnerungen und die allgegenwärtige Angst sie fast erdrückt und ihr die Luft genommen. Nun stand sie hier und blickte gedankenverloren auf ihre Lieblingsstadt hinaus. Das sehr profane Geräusch ihres laut knurrenden Magens brachte sie zurück in die Realität. Sie war fast ein wenig verwundert. In der letzten Zeit hatte sie so gut wie nichts mehr gegessen. Das, was sie durchmachen musste, hatte ihr gewaltig auf den Magen geschlagen. Jetzt aber meldete sich eben jener lautstark zurück. »Dich hätte ich ja fast vergessen. Dann will ich einmal etwas für dich tun. Eine leckere Pizza kann nicht schaden.« Ein Blick in den Spiegel zeigte ihr ein müdes, aber entschlossenes Gesicht. Traurige Augen sahen sie an. Das musste sich schnell ändern. Sie kämmte ihr langes Haar. Ein Hauch ihres speziellen Lieblingsduftes durfte es ebenfalls noch sein. Das aber musste reichen. Es gab ja niemanden, für den sie hätte schön sein müssen oder hätte schön sein wollen. Als sie hinaus in die venezianische Winternacht trat, fühlte sie sich zum ersten Mal nach langer Zeit wieder frei und fast schon unbeschwert.